HR Info. Die Reportage.
Trump und die Pharma. Bröckelt der Rückhalt des amerikanischen Präsidenten im ländlichen Raum? Hören Sie dazu jetzt unseren USA-Korrespondenten Sebastian Hesse.
Ein nasskalter Novembertag im Südwesten von Minnesota. Glenn Grove sitzt seit Stunden im Cockpit seines futuristisch anmutenden Mähdreschers und holt die Maisernte ein. Der anhaltende Regen bereitet dem Farmer schon die ganze Saison über Sorgen.
Es war die ganze Zeit regnerisch. Das war dieses Jahr das Schwierigste. Wir mussten schon die Aussaat wegen des Regens verschieben. Dann war der Sommer so kühl, dass der Mais nicht so wie sonst austrocknen konnte. Wir mussten den Mais maschinell trocknen, was sehr teuer ist.
Glenn blickt abwechselnd auf die Hightech-Instrumente in seiner Fahrerkabine und auf die sanfte Hügellandschaft seiner Farm im County Winona. Plötzlich bleibt sein Blick an etwas Unerwartetem hängen. Ein Kojote sitzt mit dem linken Hinterlauf in einer Falle fest. Verzweifelt versucht das Tier, sich zu befreien, blickt verängstigt herüber zu der gewaltigen Erntemaschine. Glenn verständigt über Funk seinen Vater. Der wartet mit seinem Trecker und Anhänger in der Nähe, damit Glenn die abgeernteten Maiskörner umfüllen kann, wenn der Speicher seines Mähdreschers voll ist. Glenn gibt durch, dass er mit dem Mähdrescher um das panische Tier herumfahren wird. Sein Vater möge den Fallensteller informieren, damit er sich möglichst schnell um den gefangenen Kojoten kümmern soll.
Die werden ihn erschießen. Dann häuten und das Fell verkaufen. Kojoten übertragen Krankheiten auf Hunde. Sie plündern die Neste von Singvögeln. Sie greifen Kälber an. Deshalb gibt es Kopfgeld. Kojoten können ohne Schonzeit gejagt werden.
Zuletzt hatten sich die Räuber so rasant vermehrt, dass in Teilen Minnesotas erstmals seit 45 Jahren eine Prämie von $10 pro totem Kojoten ausgesetzt wurde. Glenn Grove jedoch hat keine Zeit für die Jagd auf Kojoten.
Wir bewirtschaften über 500 Hektar Farmland. Davon gehören meiner Frau und mir nur gut 50 Hektar, also ungefähr ein Zehntel.
500 Hektar. Das ist überdurchschnittlich groß für den Agrarstaat Minnesota, wo die durchschnittliche Farmgröße 140 Hektar beträgt. In Deutschland ist der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb nur rund 60 Hektar groß. Trotz der Größe ist Glenn Grove Farm ein Familienbetrieb. Seine Frau Melinda steht ihm gleichberechtigt zur Seite. Beide Eltern, die selber Farmer sind, helfen aus. Angestellte gibt es keine. Eine ganz typische Konstellation in Minnesota.
Diese Größe kann man gut bewirtschaften. Trotzdem wollen wir wachsen, uns vergrößern, mehr Gewinn machen, um uns etwas leisten zu können. Vielleicht ein neues Wohnhaus bauen oder modernere Gerätschaften kaufen. Immer weiter wachsen, das versuchen die meisten Farmer hier im Mittleren Westen.
Familie Grove lebt in einem schnuckeligen, alleinstehenden Farmhaus an der Country Road 11. Glenn ist 36 Jahre alt und sieht ein wenig aus wie Kiefer Sutherland. Im Wohnzimmer der Grove kann man Glenns beachtliche Sammlung von Spielzeugtraktoren bewundern, Schlepper aller Größen und Hersteller aus aller Herren Länder. Wenn Glenn nicht auf den Feldern arbeitet, dann kümmert er sich ums Vieh.
Wir sind hier in einer unserer Scheunen. Die Kühe können jederzeit raus auf die Weide. Sie sind alle trächtig, werden in einem Monat kalben. Die Kälbchen werden wir versteigern. Das werden mal Milchkühe. So können wir Weideland behalten. Das rutscht an den Hängen auch bei starkem Regen nicht so leicht ab.
Because hay is good for preventing erosion.
Eine Zeit lang haben die Grove auch Milchwirtschaft betrieben, aber das habe sich irgendwann nicht mehr gelohnt. Wegen Überproduktion seien die Preise für Molkereiprodukte in den Keller gerasselt. Über Generationen hinweg hat sich die deutschstämmige Farmerfamilie Growth immer wieder den Veränderungen der Zeit angepasst. Wenn Glenn seine Großmutter besucht, die mit über 90 Jahren immer noch alleine auf ihrer Farm lebt, dann wird häufig über Familiengeschichte gesprochen, über die tiefe Verwurzelung in Tradition. Granny Growth nimmt ein vergilbtes Foto von der Wand.
Die Leute, denen diese Farm früher gehört hat, deren Enkelsohn hat dieses Foto aufgenommen und meiner Tochter geschickt. So sind wir auf diese Farm gestoßen. Diese Scheune hier ist neu, weil die alte abgebrannt war in den 60er Jahren.
Damals kauften die Growth das Land und die Gebäude, ein eher kleiner Betrieb für Minnesota-Verhältnisse.
Nicht als wir sie kauften, sondern davor war diese Farm nur 30 Hektar groß. Dann haben die Vorbesitzer 16 Hektar dazu gekauft. Wir haben dann die vergrößerte Farm gekauft.
Die Familiengeschichte von Glenns Frau Melinda ist sehr ähnlich. Auch ihre Vorfahren waren aus Deutschland eingewandert, haben ihr Glück in den unendlichen Weiten des mittleren Westens gesucht, erzählt Melinda, eine resolute, fröhliche Mitdreißigerin mit ansteckendem Lachen.
The land here was,
Das war unberührtes Land hier. Sie haben dann aus Prärie Farmland gemacht. Das hat eine Menge Blut, Schweiß und Tränen erfordert. Viele Siedler aus Deutschland waren dabei. Deutsche Traditionen sind immer noch zu spüren. Die Deutschen haben hier Wurzeln geschlagen.
Sie haben die Landschaft, wie sie sich heute darstellt, geprägt. Und sie haben mit Ackerbau, Viehzucht und Milchwirtschaft einen Weg gefunden, Generation für Generation zu ernähren.
As far back as I can see, my ancestors on my maternal line, on my mother's line, have been farming.
Soweit ich das zurückverfolgen kann, waren meine Vorfahren mütterlicherseits immer Landwirte. Offenbar haben wir nie etwas anderes gelernt, bis heute. Meine Eltern sind immer noch Farmer. Zwei meiner drei Brüder sind Landwirte. Und ich ja auch. Und so setzt sich das immer weiter fort.
It's sticking with us. And my grandparents farmed, my great-grandparents farmed. It just keeps going on and on and on.
Melinda und Glenn haben drei Töchter, Ellery, Addison und Kendall, zwischen einem und fünf Jahren alt. Den Betrieb führt das Paar gemeinschaftlich, auf Augenhöhe. Das habe sich in diesen Breiten bewährt, meint Melinda.
Meine Eltern waren auch deshalb sehr erfolgreiche Farmer, weil sie zusammengearbeitet haben. Für mich war meine Mutter sehr inspirierend, wie sie das gemeinsam mit meinem Vater gestemmt hat. Sie waren gleichberechtigte Partner. Sie waren meine Vorbilder. Als sich dann die Möglichkeit ergab, eine Farm neben der meiner Eltern zu kaufen, habe ich zugeschlagen und das nie bereut. Das fühlt sich ganz natürlich an.
Die vergleichsweise große Farm als Familienbetrieb zu führen, geht nicht ohne nachbarschaftliche oder verwandtschaftliche Hilfe. Hinter den Growth stehen gleich zwei Großfamilien, die vor Ort sind und mit anpacken können.
I was very lucky. I spent many years as a single bachelor farmer and then
Da habe ich wirklich Glück gehabt. Nach vielen Jahren als alleinstehender Junggesellenfarmer, als ich Melinda kennenlernte, hat sie auf dem Hof ihrer Eltern mitgeholfen. Das war großes Glück, jemanden gefunden zu haben, der den gleichen Hintergrund und die gleichen Ziele hatte wie ich.
Same history and career goals as I did.
Die drei Growth-Töchter, Ellery, Addison und Kendall, wachsen in einer ländlichen Idylle auf. Das Land rund um ihr einsam gelegenes Elternhaus ist ein einziger Abenteuerspielplatz. Das Zusammenleben mit Tieren ist für sie völlig normal.
I see my kids already have such an understanding of life. You know, they've seen animals be born, they've seen animals die.
Schon in diesen jungen Jahren haben meine Kids einen Sinn dafür, was Leben ist. Sie haben gesehen, wie Tiere geboren werden und auch wie Tiere sterben. Wir reden viel darüber. Auch darüber, wie Mom und Dad zusammenarbeiten müssen, dass man sich respektieren muss und nett zueinander sein. Nur dann kann man gemeinsame Erfolge genießen.
We get to share the joy and the celebrations of of what that hard work accomplishes.
Doch über dem ländlichen Idyll im mittleren Westen sind ein paar dunkle Wolken aufgezogen, Beispiel Sojabohnen. Die haben US-Farmer stets in rauen Mengen nach China verkaufen können. Doch seit US-Präsident Trump seinen Handelskrieg mit Beijing vom Zaun gebrochen hat, bleiben die Bauern auf großen Teilen ihrer Ernte sitzen. China nimmt vor dem Hintergrund von Handelsbarrieren und Strafzöllen immer weniger Soja aus den USA ab, zum Leidwesen auch von Glenn Growth.
Das betrifft uns stark. Wir bauen eine Menge Sojabohnen an und gerade die Preise für Soja sind durch den Handelskrieg eingebrochen. All das Geld, das wir in neue Märkte in Übersee gesteckt haben, rausgeschmissen für nichts. Unsere Handelspartner sind sauer wegen der Handelsschranken. Das lässt sich sicher lösen. Aber ich bezweifle, dass es der Landwirtschaft am Ende besser geht als vor Beginn des Handelskriegs.
In a better place afterwards than they were before this trade dispute started.
Inzwischen zeichnet sich offenbar tatsächlich eine Lösung ab. Die sogenannte Phase 1 eines amerikanisch-chinesischen Handelsabkommens ist unter Dach und Fach, wovon die Farmer laut Trump bereits profitieren.
China has already started to buy with the farmers and with the manufacturers. Tremendous amounts of money are being spent back in the United States and the farmers are happy.
Jetzt seien die Farmer wieder glücklich, behauptet Trump. Doch Glenn und seine Kollegen bleiben so lange skeptisch, bis der Trade Deal in Gänze unterschriftsreif ist. Absatzprobleme in Fernost sind nicht das Einzige, was den Farmern im Mittleren Westen auf der Seele liegt. Auch der Klimawandel ist für Landwirte spürbar geworden. Lang anhaltender Regen, dann wieder quälende Phasen der Trockenheit. So unberechenbar wie Trumps Handelspolitik ist auch das früher so stabile Wetter geworden. Lange Zeit haben Amerikas konservative Landwirte, genau wie ihr Präsident, abgestritten, dass sich die Wetterbedingungen wandeln. Glenn tut das nicht.
Es passiert. Das Klima um uns herum verändert sich. Das raubt mir aber nicht den Schlaf. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns hier auf unserer Farm anpassen können. Das ist keine existenzielle Bedrohung für die Farmen hier im Mittleren Westen. Anders als in anderen Teilen der Welt. Hier beunruhigt mich das nicht.
But locally, it's not a big concern of mine.
Mit uramerikanischem Optimismus geht Glenn Growth davon aus, dass sich Mittel und Wege finden lassen, um sich den veränderten Bedingungen anzupassen. Wenn Amerikas Landwirte Ratschläge brauchen, dann ist oft das Farm Bureau ihre erste Adresse. Vor 100 Jahren ist die Lobbyorganisation ins Leben gerufen worden. Sie versucht, die Landwirtschaftspolitik im Sinne der Farmer zu beeinflussen. Sie sorgt für Entschädigungszahlungen, wenn Landwirte unverschuldet in Not geraten sind, und für günstige Kredite, wenn Saatgut, Land oder Maschinen gekauft werden müssen. Das Farm Bureau ist dezentral organisiert auf der Ebene der Bundesstaaten und der Counties, der Landkreise. Chris Redditz leitet das Büro in Minnesota und blickt ähnlich wie Glenn Growth auf den Klimawandel.
It's an issue, you know, and we see it. I mean, the last few years, the rain events have been.
Das ist ein Thema und man kann es deutlich spüren. In den zurückliegenden Jahren hat es immer stärker und länger geregnet. Ich will nichts zu den Ursachen sagen, aber das Wetter ist heute ein anderes als damals, als ich auf unserer Farm aufwuchs. In Minnesota hat sich nicht nur das Klima verändert, sondern auch die Technologie. Jetzt können wir Mais und Sojabohnen anbauen im Red River Valley, was vor 10 Jahren noch undenkbar war.
Doch gerade bei Mais und Soja gibt es jetzt die Einbrüche infolge des Handelskrieges. Redditz hofft, dass Phase 1 des Handelsabkommens den Disput so weit beigelegt hat, dass die Landwirte realistisch sehen können, woran sie sind. Farmer brauchen Planungssicherheit, betont er.
We're hoping some of this trade stuff gets settled in the next.
Wir hoffen, dass sich das innerhalb der nächsten Wochen lösen lässt. Die Farmer müssen jetzt nach der Ernte das nächste Jahr durchplanen. Sie brauchen Planungssicherheit, um entscheiden zu können, wie viel Mais, wie viel Soja kann ich anbauen, wie viel Saatgut muss ich dafür kaufen. Da braucht man Vorlauf. Da kann man nicht jederzeit einfach den Schalter umlegen.
Der Betrieb von Melinda und Glenn Growth ist mittlerweile groß genug, um zur Not auch mal eine längere Durststrecke überdauern zu können. Kleinere Farmen haben es schwerer. Seit der massiven Farmkrise in den 80er Jahren sind in den USA nicht so viele landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben worden wie derzeit. Kleinbauern und Familienbetriebe ergreifen immer häufiger ungewöhnliche Selbsthilfeinitiativen, erproben neue Vermarktungswege oder suchen den Schulterschluss mit denen, die in ähnlicher Lage sind. Bisweilen geht es dabei auch ziemlich laut zu.
Welcome to Farm Aid. It's a great pleasure to be here with these guys and with all the other musicians that are here to serve the family farms of America and the world by example.
East Troy im Bundesstaat Wisconsin, 30 Autominuten von Milwaukee entfernt. Neil Young betritt die Bühne beim diesjährigen Farm Aid Festival. Der Kanadier Young gehört neben Country-Legende Willie Nelson zu den Gründervätern des Musikfests, das jedes Jahr in einer anderen ländlichen Region der USA stattfindet. Die Künstler verzichten auf ihre Gage und die Einnahmen gehen an Farmer in Not. Auf einer Pressekonferenz erinnert Neil Young an die Grundidee von Farm Aid.
You should follow sustainable practices and not destroy the earth. I don't know if you've seen these farms along the freeways where.
Young macht sich stark für nachhaltigen ökologischen Anbau. Das kommt gut an bei den Kleinbauern, deren Familienbetriebe mit Farm Aid-Geldern über Wasser gehalten werden. Die Festivalmacher sehen sich als Advokaten einer gesunden, traditionellen Landwirtschaft, die regionale Lebensmittel für Verbraucher in unmittelbarer Nachbarschaft herstellen. Unterstützt wird Farm Aid von der Farmers Union, der Bauerngewerkschaft, einer im Gegensatz zum Farm Bureau eher linken Interessensvertretung von Amerikas Landwirten. Angefangen hatte das nunmehr traditionsreiche Benefizkonzert bescheiden, als Scheunenkonzert. Nach East Troy, Wisconsin, kamen zuletzt 35.000 Besucher.
This life was good and steady, clean seats for cash. Next year the farmers were ready, times were changing fast.
Auch Sarah Lloyd singt mit, wenn Neil Young in seinem Protestsong gegen Genmais und den inzwischen zu Bayer gehörenden Agrarkonzern Monsanto zu Felde zieht. Der brünetten, stämmigen Mitvierzigerin mit der intellektuellen Hornbrille merkt man sofort an, dass sie mit beiden Beinen im Farmleben steht.
My husband and I are dairy farmers. We farm about 2 hours from where Farm Aid's at.
Mein Mann und ich sind Milchbauern. Unser Betrieb liegt rund 2 Autostunden entfernt von Farm Aid. Wir haben rund 350 Kühe, was in Wisconsin einem mittelgroßen Milchhof entspricht. Seit über 100 Jahren bewirtschaftet unsere Familie Einwanderer aus Norwegen, die 1870 in die USA kamen, diesen Hof. Ich habe noch meinen Nebenjob für die Farmers Union.
For the Wisconsin Farmers Union.
Zudem hat Sarah einen Doktortitel im Fach ländliche Soziologie. Diesen wissenschaftlichen Hintergrund und die handfeste Farmerfahrung bringt sie ein in die Gewerkschaftsarbeit. Die Farmers Union wurde 1904 in Texas ins Leben gerufen und ist seit den 30er Jahren landesweit organisiert. In Wisconsin kämpft die Gewerkschaft vor allem für das Überleben der Milchwirtschaft.
Right now we're suffering in the United States with a really bad crisis in dairy pricing.
Derzeit erleben wir hier in den USA bei den Milchpreisen eine richtig schlimme Krise. Seit über 5 Jahren sind die Preise im Keller. Wir kommen kaum mehr über die Runden und viele geben auf. Daher haben wir uns zusammengetan, eine landesweite Bewegung ins Leben gerufen, um Druck auf die Politik auszuüben und uns besser auf dem Markt zu behaupten.
Wisconsins Milchbauern stecken in einem Teufelskreis. Die Milchpreise sind im Keller. Um überleben zu können, werden immer mehr Molkereiprodukte auf den Markt geworfen. Die Überproduktion sorgt dann dafür, dass die Preise noch weiter purzeln, mit fatalen Folgen.
Allein im letzten Jahr haben in Wisconsin 700 Milchbetriebe aufgegeben. Insgesamt gibt es in Wisconsin rund 8000 Milchhöfe. Im Jahr 2007 waren es noch 14.000 Betriebe. Diese Sterberate ist katastrophal. Auch für das Landleben, Tierärzte, Futtermittelhersteller, alle werden mit heruntergezogen.
Sarah Lloyd und die Bauerngewerkschaft wollen nun Wege finden, den Markt zu regulieren. Um die Balance wiederherzustellen zwischen einem Angebot, das den tatsächlichen Bedarf deckt, und faire Preise garantiert, von denen die Milchbauern leben können. Supply Management System nennt sich das Programm, das Lloyd und ihre Mitstreiter propagieren.
Wir fordern ein Beschaffungsmanagement. Nicht unbedingt eine Quotierung, aber ein Ausbalancieren von Angebot und Nachfrage. Wir sind mittlerweile so abhängig vom Export. In der US-Milchwirtschaft ist der Exportanteil von 4% auf 15% angestiegen. Zu allem Überfluss haben wir noch einen Präsidenten, der mit Frühstückstweets Handelskriege anzettelt. Das ist nicht okay.
We have a president who's creating trade wars in his breakfast tweeting, and that's not okay.
Sarah ist kein Trump-Fan. Doch mit dieser Haltung zu dem streitbaren Mann im Weißen Haus zählt sie in der Farming-Community zur Minderheit. Auch die Farmers Union-Vorstellung einer sanften Regulierung des Milchmarktes ist unter den eher konservativen Bauern kaum mehrheitsfähig.
Was wir brauchen, sind stabilere, verlässlichere Märkte. Das ginge, indem man das Angebot jeweils so steuert, dass es der Nachfrage entspricht. Als wir das vor 3 Jahren in Washington angemahnt haben, haben die gesagt, bloß nicht das S-Wort benutzen. Supply Management. Das klingt nach durchgeknalltem Sozialismus.
Supply Management sounds like some crazy socialism or something.
Nach 5 Jahren Abschwung in der US-Landwirtschaft herrscht nicht bloß materielle Not bei denen, die sich nur schwer von den Einbußen erholen. Viele Farmer klagen mittlerweile auch über seelische Nöte, über Burnout-Symptome, Depression. Hilfe ist im ländlichen Raum schwer zu finden, aber manchmal trifft man, wie beim diesjährigen Farm Aid, auf Ausnahmefiguren.
Mein Name ist Michael Roseman. Ich arbeite sowohl als Psychologe als auch als Farmer. Meine Frau und ich leben auf unserer Farm im westlichen Iowa, hier in den USA.
Auf diese Doppelqualifikation trifft man wahrlich nur selten in den Weiten des mittleren Westens. Leibliches Wohl und seelisches Heil hat der Landwirt Roseman gleichermaßen im Blick und viele Jahre geforscht auf seinem Spezialgebiet: Stress durch Farmarbeit.
We have undertaken 15 years of research.
15 Jahre lang haben wir jetzt erforscht, was genau die Stressfaktoren sind, denen Farmer ausgesetzt sind. Wir haben herausgefunden, dass es in erster Linie die Sorge ist, ihr Land zu verlieren. Vom Stress her ist das sogar damit vergleichbar, dass ein Kind sterben könnte. Es geht also darum, trotz enormer finanzieller Sorgen das Farmland und anderen Besitz erhalten zu können.
That makes it very threatening when we can't hang on to them financially.
Die Folgen: Gereiztheit, Unwohlsein, Depressionen und ja, in extremen Fällen auch Suizide. Hinzu kommt, seelisches Leid bei Farmern hat weiterreichende Folgen.
Wir konnten wissenschaftlich nachweisen, dass Farmarbeiter, etwa Melker, die gestresst sind, diesen Stress irgendwie auf die Tiere übertragen. Als ich noch Kühe künstlich befruchtet habe, habe ich gemerkt, dass die Kuh, wenn ich in Eile war und angespannt, auch nervös und unruhig wurde. Wenn ich dann zu mir selbst gesagt habe, Mike, entspann dich, komm mal runter, dann hat sich auch die Kuh wieder beruhigt.
I relaxed and so did the cow.
Farmer knows he's got to grow what he can sell.
It's Monsanto. Monsanto.
Doch wie wird sie aussehen, die Zukunft der amerikanischen Landwirtschaft? Angesichts von Absatzunsicherheiten, Farmensterben, Überproduktion, Nachwuchsmangel und Wetterkapriolen. Seit vielen Jahrzehnten beobachtet John Rusling Block diese Entwicklungen. Er war von 1981 bis 1986 Landwirtschaftsminister unter Ronald Reagan und in dieser Funktion maßgeblich beteiligt am Überwinden der Farmkrise der 80er Jahre. Block betreibt selber eine Farm in Illinois. Kleinbauern wie Sarah Lloyd und Glenn Groth macht der 85-Jährige wenig Hoffnung.
A lot of families would like to keep the family. The farm and the family and the operation of the family, but
viele Familien würden ihre Farm gern bewahren als Familienbetrieb. Aber die Dinge wandeln sich nun mal. Wenn Sie einen familienbetriebenen Hof haben mit 60 Hektar Farmland, dann können Sie heute im mittleren Westen nicht mehr davon leben. Oder Sie müssen erweitern. Doch je mehr Hektar die einzelnen Farmen bewirtschaften, desto weniger Farmbetriebe gibt es. So ist das eben.
Blocks eigener Betrieb in Illinois baut auf über 1600 Hektar Soja und Mais an. In seinen Ställen stehen 8000 Schweine. Den Trend zu industriell geführten Großbetrieben hält der 85-Jährige für unumkehrbar.
Ich mag bäuerliche Familienbetriebe, sie sind wundervoll. Aber gleichzeitig denke ich, dass die Farmen größer werden, dass finanzstarke Konzerne diese Großbetriebe und ihre Angestellten managen werden. Da muss man Schritt halten können. Sonst geht man unter.
Bröckelt der Rückhalt des amerikanischen Präsidenten im ländlichen Raum? Über Donald Trump und die Farmer berichtete unser Korrespondent Sebastian Hesse aus Winona in Minnesota. Den Podcast zur Sendung finden Sie auch bei uns im Internet auf hrinforadio.de.